Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Es gab eine Rekordteilnehmerzahl bei der Fête de la Musique am Wochenende in Frankreich. Muss eine Wahnsinnsstimmung gewesen sein. Aber in diese Massen, die da fröhlich gerockt und getanzt haben, haben sich auch Frauenhasser gemischt. 145 Angriffe mit Spritzen und Nadeln wurden angezeigt. Was steckt dahinter? Das ist Thema hier gleich bei uns im Kompressor. Herzlich willkommen. Ja, die Fête de la Musique am Wochenende in Frankreich war das auch ein Tag eines Großangriffs mit Spritzen auf Frauen. 145 Attacken mit Spritzen oder Nadeln. Offenbar folgten die Täter Aufrufen im Internet, Frauen eben anzugreifen, zu stechen. Das ist natürlich verstörend und absurd zugleich. Denn was steckt dahinter? Wie krank muss man eigentlich sein, sowas zu tun? Hintergründe will ich mit unserer Korrespondentin in Paris, Julia Borutta, besprechen. Hallo.
Guten Tag.
Ja, also es hieß ja zuletzt, 14 Verdächtige wurden da festgenommen. Weiß man denn inzwischen, was da überhaupt gespritzt wurde und vor allen Dingen, was das Ziel dieser Angriffe war?
Nein, wir haben noch ganz wenig Informationen und natürlich muss man davon ausgehen, dass die mutmaßlichen Täter keine Frauenversteher sind, aber wenn sie sagen Frauenhasser, wir wissen nichts über die Motive, wir wissen nicht, wie viele Trittbrettfahrer dabei waren, wir wissen noch nicht mal genau, das Ministerium hat ja den Hinweis gegeben, es habe Aufrufe dazu gegeben, wer genau dahinter steckt. Wir selber haben recherchiert, dass es junge Leute gibt, die auf Instagram und woanders Warnhinweise bekommen hatten, dass es dazu kommen könnte, aber es waren ja auch nicht nur ausschließlich Frauen betroffen, sondern auch einige Männer. Also das Ganze ist diffus. Und wenn Sie sagen, das war ein Großangriff, dann würde ich das gerne so ein bisschen wieder einfangen. Denn Frankreich erlebt hier gerade so eine Art Déjà-vu. Wir haben eigentlich eine viel größere Welle von solchen Angriffen mit Spritzen und Nadeln 2022 gehabt. Da gab es innerhalb eines Jahres 2000 Anzeigen. Und jetzt haben wir also landesweit an diesem einen Tag der Fête de la Musique 145 Opfer. Müssen mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber die Polizei kann uns im Moment noch keine weiteren Hinweise auf die Motive geben.
Das ist bedauerlich, wenn Sie sagen, das ist sowieso in Frankreich quasi schon fast schon normal geworden. Was steckt denn in der Regel dahinter und wie wird das verhandelt?
Also es gab, wie gesagt, dieses eine Jahr 2022 mit extrem vielen solchen Übergriffen. Ich habe nochmal nachgeschaut, ein Jahr später hat man versucht, Bilanz zu ziehen. Da waren die Zahlen plötzlich ganz im Keller. Da gab es kaum noch 2023 solche Übergriffe. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass es auch viele gibt, die sich sozusagen mitziehen lassen und wie so einen Spaß daraus machen, mit Nadeln einfach Angst zu machen. Aber auch schon damals, 2022, hat die Polizei im Grunde genommen nicht wirklich was vorweisen können. Seltenst findet man überhaupt die Täter und dann ein stichhaltiges Motiv. Das, was man aber festhalten kann, ist, dass auch schon damals diese Angriffe kaum einhergingen mit jetzt anderen Gewaltakten, also meinetwegen Raub oder auch sexuellen Übergriffen. Das war immer ein sehr isoliertes Phänomen, als wollte man vor allem Angst machen damit.
Das heißt also, in der Regel waren da auch keine Substanzen, woran dann die Frauen erkrankt sind.
Also das kann man so auch nicht sagen, sondern es gibt ein großes Problem, überhaupt Substanzen nachzuweisen. Das bekannte Liquid Ecstasy ist nur sehr schwer nachzuweisen. Es kann aber auch sein, dass körpereigene Substanzen gespritzt werden, wie Adrenalin oder Insulin. Auch die sind sehr schwer nachzuweisen. Die Polizei, weil es oft so schnell geht mit den Stichen, schließt nicht aus, dass einige auch einfach nur Nadeln benutzen, um eben, wie gesagt, dieses Gefühl von gespritzt worden zu sein, zu erzeugen, ohne aber etwas zu injizieren. Aber Fakt ist auch, dass viele von den Opfern jetzt am Wochenende gesagt haben, sie hätten mit Übelkeit und Erbrechen zu kämpfen gehabt.
Vielleicht noch abschließend, was tut man, um da präventiv tätig zu sein, außer eben allgemeine Warnungen auszusprechen?
Viel mehr kann man nicht tun und viel mehr wird auch nicht getan. Also ich kann mich erinnern, vor 3 Jahren haben dann viele Frauen beschlossen, einfach in kleinen Gruppen auszugehen, immer eine abzustellen, die nicht trinkt, um bei klarem Kopf zu beobachten, was um die Gruppe herum passiert, dass man eben auch nur in der Gruppe im Kreis tanzt und sich nicht vereinzelt. Das sind dann so Aktionen, mit denen Frauen versuchen, sich zu schützen. Aber mehr als davor zu warnen, dass es so eine Saison gibt, in der es immer wieder dazu kommen kann, nämlich die Sommersaison mit vielen Festivals, tut die Polizei im Moment zumindest nicht.
Also vieles immer noch unklar. Attacken mit Spritzen und Nadeln, hauptsächlich auf Frauen in Frankreich, eben auch wieder geschehen bei der Fête de la Musique am Wochenende. Hintergründe von Julia Borutta aus dem ARD-Studio Paris. Ich bedanke mich. Es gibt mehr queere Paraden, Demos und Feste als je zuvor in Deutschland. Zehntausende zeigen bei Christopher Street Days ihre sexuelle Orientierung und demonstrieren für die Rechte von Minderheiten. Auch am Wochenende lief das in vielen Städten eigentlich auch störungsfrei, aber es gab auch wieder Vorfälle. In Berlin-Marzahn zum Beispiel konnte die Polizei einen versuchten Angriff auf Teilnehmer stoppen. Im sächsischen Borna zeigte ein 15-Jähriger den Hitlergruß. Schon vor einer Woche gab es einen tätlichen Angriff durch Skinhead-Schläger in Bad Freienwalde. Und spätestens die Übergriffe in Bautzen letztes Jahr haben ja gezeigt, rechtsextreme Gruppen fühlen sich offenbar ermuntert, zu stören, Gewalt anzuwenden, Attacken zu starten. Wobei man sich schon fragen kann, was hassen diese Neonazis eigentlich so an Schwulen und Lesben? Sie haben ja schließlich in ihren eigenen Reihen auch viele Homosexuelle. Antworten hat der Kulturanthropologe Patrick Wielowiejski, der als Rechtsextremismusforscher für die Gesellschaft für Freiheitsrechte arbeitet und ein Buch über Rechtsextreme und Homosexualität geschrieben hat. Eine Ethnographie der Feindschaft. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, guten Tag.
Also diese Angriffe auf Queerparaden, vor allem im Osten durch gewaltbereite Neonazis, das wirkt irgendwie aus der Zeit gefallen. Also gibt es da so eine Art 90er-Jahre-Revival bei einer Jugend, die jetzt falsch abgebogen ist?
Ja, das weiß ich nicht genau, ob ich das so formulieren würde. Vielmehr würde ich darauf verweisen, dass einfach in den letzten Jahren Queerfeindlichkeit allgemein, queerfeindliche Angriffe, aber auch Diskurse gegen Queers zugenommen haben. Also allein schon die Zahlen des BKA weisen total darauf hin, dass die Zahlen der queerfeindlichen Gewalt steil nach oben gehen. Und Sie haben gerade selber gesagt, die fühlen sich jetzt dadurch ermutigt. Und möglicherweise, gerade im letzten Jahr, gab es vielleicht wie so ein Gelegenheitsfenster nach Bautzen, dass dann viele Nazis in auch anderen Städten gemerkt haben, dass es ein Thema ist, das sich für ihre eigene Mobilisierung einfach gut nutzen lässt.
Aber inwiefern? Also warum suchen sich diese jungen Neonazis ausgerechnet einen CSD als Zielscheibe für Gewalt?
Also zum einen ist es für die gerade jüngeren, gerade frisch politisierten Neonazis einfach ein relativ leichter Einstieg in diesen Aktivismus. Ja. Und wir haben gesehen im letzten Jahr, dass viele dieser queerfeindlichen Demonstrationen von etablierten Strukturen angemeldet wurden, aber häufig liefen die Mobilisierungen über Gruppen, die zum ersten Mal auch in Erscheinung getreten sind und die insbesondere sich an junge Leute gerichtet haben. Und das ist so der eine Punkt. Ja, der andere Punkt ist natürlich ein ideologischer, weil Queerfeindlichkeit und insgesamt Politiken rund um Geschlecht und Sexualität für die extreme Rechte immer schon zentraler Bestandteil ihrer Ideologie waren.
Ja, wobei da eben schon auffällt, finde ich, das hatte ich auch eben schon erwähnt, dass ja schließlich unter rechtsextremen Propagandisten auch eine ganze Reihe Homosexuelle tatsächlich die Fäden ziehen. Also Peter Thiel sei mal erwähnt, Alice Weidel, damals auch Jörg Haider in Österreich, wenn auch nicht offen. Und zum Beispiel auch Größen wie in den 90er Jahren der westdeutsche Neonazi-Führer Michael Kühnen, der 1991 schon an AIDS gestorben ist. Also da wird offenbar Hass auf was geschürt, was man selber ist, aber warum?
Ja, das ist, da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Also ich denke, da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie diese Personen das für sich selbst verargumentieren, ja, dass sie mit ihrer sexuellen Orientierung gerade in die Rechte hineinpassen würden. So Personen wie Alice Weidel, die sagen ganz klar, dass sie teilweise eben mit ihrer eigenen Partei da nicht übereinstimmen. Ja, also Alice Weidel sagt, dass sie ganz persönlich jede Besserstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren begrüßen würde, ja. Und da gibt es einfach einen Bruch zwischen ihr und der Partei. Das verleugnet sie auch gar nicht sozusagen, ja. Aber es gibt auch solche, die gerade auch historisch, haben auf Michael Kühnen zum Beispiel verwiesen, also argumentiert haben, dass es gerade einen Bezug gäbe zu gerade männlicher Homosexualität und rechtsextremen Idealen, ja, und da wird dann häufig über so ein Konstrukt der Hypermännlichkeit eigentlich argumentiert. Also ein Interviewpartner aus meiner Forschung beispielsweise, der sagte mal zu mir, als Mann einen Mann zu lieben, ist eine doppelte Entscheidung fürs Männlichsein, ja, und das passt natürlich zu so Diskursen wie, ja, wenn Maximilian Krah sagt zum Beispiel, echte Männer sind rechts oder so, ja, ja, einfach über diese Betonung von Männlichkeit, ja, die Hervorhebung und Verherrlichung sozusagen, ne, von Männlichkeit.
Also wenn ich Sie recht verstehe, wenn es jetzt statt eines Queer-Aufmarsches mit bunten Regenbogenleuten ein Hardcore-dominierender Walk mit Männlichkeit und freien Oberkörpern und Springerstiefeln wäre, der aber auch homosexuell ist, dann wäre das kein Problem.
Das ist eine sehr hypothetische Frage, aber das glaube ich wäre auch nicht so, ja, weil es natürlich auch überhaupt schon auch das in der Öffentlichkeit so präsent sein, natürlich auch irgendwie für die ein Problem ist. So, ja. Ein Teil der Argumentation, gerade von diesen eher bürgerlicheren Kräften, ja, die sagen, wir haben ja bereits alles erreicht, ja, alle politisch ist alles heutzutage geschafft, die Ehe für alle ist da, das Adoptionsrecht ist da und so weiter und so fort. Jetzt ist Homopolitik sozusagen nicht mehr notwendig. Ne? Und also das sind dann sozusagen diese respektablen, in Anführungsstrichen, Schwule und Lesben, die eben auch sagen, okay, wir finden es jetzt sogar schädlich, wenn es irgendwie eine Form von Sichtbarkeit noch gibt von unseren Anliegen, weil ne, dann könnten wir irgendwie zu doll stören oder so, ja, zu doll auffallen.
Also das sind dann eben Homosexuelle, die auch AfD-kompatibel zum Beispiel sind, die dann mit eingebunden werden, weil sie eben das gar nicht weiter groß thematisieren oder thematisieren wollen. Ich finde das, ja, also diese offensichtliche Diskrepanz aber schon interessant, weil es ja weiterhin so ist, nur weil Menschen nicht heterosexuell leben zum Beispiel, heißt es ja eben auch nicht, dass sie nicht intolerant anderen gegenüber sein können. Also das weiß ja jeder, auch auf anderen Feldern eben als der sexuellen Orientierung. Also wie fügt sich das letztlich zusammen? Also muss die Queer-Gemeinde möglicherweise da auch selbstkritischer sein, um diesen Leuten eben den Wind aus den Segeln zu nehmen?
Also ich denke, da bisher sind die queeren Communities da eigentlich relativ stabil, würde ich sagen, ja. Also klare Linien gegenüber der AfD zu ziehen. Aber es gibt natürlich dann Teile, also ja, es gibt dann Personen, Teile, die irgendwie AfD zugehörig sind, ja, klar. Und deswegen mache ich diesen Punkt, ja, dass sich die queeren Communities so deutlich, insbesondere gegen antimuslimischen Rassismus aussprechen müssen, ja, weil nämlich das der Punkt ist, den möglicherweise für Schwule die AfD attraktiv macht.
Ich würde sagen, queere Lebensrealität ist ja nun mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken aus der Gesellschaft. Oder sehen Sie jetzt hier auch durch diese Vorfälle eine ernsthafte Gefährdung der Errungenschaften, die es bisher gibt, die diese Gemeinde letztlich errungen hat, auch auf Gesetzesebene?
Ich denke, wir dürfen uns nicht in der Sicherheit wägen, dass es immer besser wird alles, ja, und dass der Fortschritt schon kommen wird von ganz alleine, wie natürlich, was viele Jahrzehnte man vielleicht geglaubt hat. Man sieht hier, was versucht wird, ist, also bei diesen neonazistischen, queerfeindlichen Angriffen, dass es um ein Klima der Angst geht und dass es darum geht, bürgerliche Kräfte dazu zu bewegen, sich zu entsolidarisieren. Und wenn ich jetzt sehe, dass ausgerechnet in diesem Jahr es heißt, dass die Regenbogenflagge nicht mehr am Reichstagsgebäude wehen soll und dass die Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung nicht zum CSD gehen sollen, dann frage ich mich natürlich, sind diese queerfeindlichen Angriffe damit nicht auch ein Stück erfolgreich gewesen? Ja?
Also die das letztlich jetzt entscheiden, dass Regenbogenflaggen nicht mehr da sind, die argumentieren ja auch so, dass sie sagen, dass die Sichtbarkeit dieser Gruppen ist mittlerweile so groß geworden in der Gesellschaft, dass man die nicht mehr von oben verordnen muss.
Ja, klar, ne? Das ist natürlich genau dieselbe Argumentation von jetzt ist alles erreicht, Queer-Politik ist an ihr Ende gekommen, so ungefähr, ja. Aber wenn wir diese Angriffe sehen, dann ist es ja ganz offensichtlich, dass die Notwendigkeit weiterhin besteht. Und wenn dann eigentlich ein Jahr, nachdem diese Angriffe auch medial ja überall durch die Presse gegangen sind, wenn ein Jahr danach diese Entscheidung getroffen wird, dann frage ich mich schon, ob wir da nicht wirklich Angst haben müssen, dass die Entsolidarisierung mit uns weitergehen wird.
Also was bräuchten wir jetzt in dieser angespannten Lage? Also müssten zum Beispiel rechtsextreme Politiker viel mehr mit ihrer Haltung auch zur sexuellen Orientierung konfrontiert werden, zum Beispiel auch im Parlament?
Ja, klar. Aber ich denke auch insbesondere bräuchte es einfach ein ganz klares Bekenntnis zu queeren Politiken. Und ich glaube, das ist jetzt ein Element, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Aber was ich auch feststelle, ist, dass es häufig, wenn es um queere Politik geht, so ein Unterschied gemacht wird zwischen den guten Queers und den schlechten Queers sozusagen. Ja, also irgendwie homosexuelle Paare dürfen jetzt heiraten und die sind akzeptiert und das ist in Ordnung. Aber nicht-binäre Menschen und vor allem auch Transpersonen und Konzepte, die sozusagen zu sehr aus Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität ausbrechen, die werden mehr und mehr ins Lächerliche gezogen, die werden pathologisiert und so weiter. Ja, also es gilt auch für alle politischen Kräfte gerade ganz deutlich zu machen, dass alle Queers ein Recht haben auf selbstbestimmtes Leben.
Der Kulturanthropologe und Rechtsextremismusforscher Patrick Wielowieski war das. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ziemlich genau 12 Jahre sind seit dem ersten Spatenstich zur Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses vergangen. Heute soll sie offiziell abgeschlossen werden, wenn die letzte der 19 Balustradenfiguren ihren Platz findet. Bei den Figuren handelt es sich um Neuinterpretationen barocker Kunst. Insgesamt hat der Neubau des Berliner Stadtschlosses über 680 Millionen Euro gekostet. Die Nachbildung der historischen Fassade wurde dabei komplett durch Spenden bezahlt, die der Förderverein Berliner Schloss eingeworben hat. Am Wiederaufbau des Berliner Schlosses gab es viel Kritik. Einige Historiker meinten, die Rekonstruktion einer preußischen Herrscherresidenz könne als reaktionäres kulturelles Symbol verstanden werden. 100 Euro für Kino, Theater, Bücher oder Konzerte. Der Kulturpass, mit dem 18-Jährige kostenlos zum Beispiel ins Kino oder Theater dürfen, steht offenbar auf der Kippe. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will sich nicht festlegen, ob das Angebot fortgesetzt wird. Zunächst solle überprüft werden, ob das Projekt seiner Vorgängerin Claudia Roth bislang ein Erfolg war. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Die Grünen sind für eine Fortsetzung des Programms. Gerade für Jugendliche aus Familien mit wenig Geld öffne der Kulturpass Türen, die sonst verschlossen blieben. In Deutschland hat es schon geklappt. Hier wurde der Berliner Techno als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Nun würde Frankreich gerne nachziehen und die Musikrichtung French Touch bei der UNESCO registrieren lassen. Das sagte Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit dem Musiksender Radio FG. French House, umgangssprachlich French Touch, ist eine Spielart der Hausmusik und entstand in den 1990er Jahren. Bekannt wurde sie durch Bands wie Daft Punk und Air oder Künstler wie Jean-Michel Jarre. Macron sagte wörtlich: Wir sind die Erfinder der Elektromusik. Frankreich hat bereits über das Kulturministerium eine Vielzahl von kulturellen Errungenschaften bei der UNESCO auflisten lassen, darunter das Baguette, die Parfum von Grasse oder die guadeloupische Gwoka-Musik. Er galt als einer der bedeutendsten Bildhauer der italienischen Nachkriegsmoderne. Nun ist Arnaldo Pomodoro gestorben. Pomodoro wurde für seine abstrakten Skulpturen bekannt, insbesondere für glänzende, gespaltene Kugeln. In einer Trauerbekundung des italienischen Kunstministeriums hieß es, seine offenen und verwundeten Sphären erzählten uns noch heute von der Zerbrechlichkeit und Komplexität der Menschheit und der Welt. Pomodoros Werke sind weltweit zu sehen, vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York, aber auch in Deutschland. In Darmstadt steht seine Grand Disco, auch bekannt als Georg-Büchner-Denkmal, vor dem Staatstheater. Ein ähnliches Werk findet sich in Nürnberg auf dem Gewerbemuseumsplatz.
100 bis 150.000 Verschwundene gab es im spanischen Bürgerkrieg und der Franco-Diktatur. Viele davon bis heute nicht aufgetaucht, also ihre ermordeten Körper in Massengräbern verscharrt und eben bis heute nicht identifiziert. Das ist eine immer noch blutende Wunde für die Familien. Zu lange gab es da Schweigen über diese brutale Epoche in der spanischen Gesellschaft. Eine Graphic Novel versucht sich da an der Aufarbeitung. Der Abgrund des Vergessens von Rodrigo Terraza und Paco Roca. Übersetzerin und Comic-Expertin Lea Hübner hat uns diesen Sachcomic mitgebracht aus Spanien und wir wollen darüber sprechen. Dieser Comic spielt auf einem Friedhof. Hallo Lea.
Hallo Max.
Ja, also dieser Friedhof, das ist tatsächlich dieser Hauptschauplatz des Graphic Novels. Schon auf dem Cover ist er zu sehen. Wie entwickelt sich dann die Geschichte?
Ja genau, also schon auf dem Cover sieht man die Szene auf dem Friedhof, die sehr zentral auch für das ganze Buch ist. Und zwar passiert da was Merkwürdiges. Da sind Männer, die klettern aus so einem Grab. Und dabei reichen sie sich helfend die Hand und dann stehen sie da und sind so ein bisschen bedripst, klopfen sich den Staub von den ein bisschen altmodisch aussehenden Klamotten und zupfen sich die Haare zurecht. Nach der Schilderung, wie die Männer in diese Gräber oder in dieses Grab gelangt waren, nämlich 1940, ein Jahr nach dem Ende vom Bürgerkrieg im Zuge der Säuberungen Frankos, da erfahren dann die LeserInnen Hintergründe über die ganze Logik und Logistik der Vernichtung, die damals an diesem Ort stattfand. Paterna heißt die Stadt, nahe von Valencia. Dort gab es mehrere Gefängnisse, eine Kaserne, den Hinrichtungsplatz und eben ganz in der Nähe den besagten Friedhof. Das ist der mit den meisten Toten, konzentriert auf einem Fleck in Spanien. Es ist wie eine Art Friedhof unter dem Friedhof, ein stiller Friedhof unterm offiziellen. Und Abgrund ist wortwörtlich, weil da sind die Gräber teils bis 6 Meter tief. Und wiederholt wird Thema in dem Comic, wie der Totengräber selbst Skrupel hat, diese toten Körper dort in die Tiefe zu schmeißen.
Also es ist ja klar, dass der Bürgerkrieg und die Opfer des Franco-Regimes schon in gewisser Weise aufgearbeitet sind, weil Bücher und Romane von diesem Thema, wirklich viele gibt es davon, die davon handeln. Andererseits ist es eben bis heute so, dass es da dieses Schweigen in der Gesellschaft gab und weiter gibt. Was leistet jetzt diese Graphic Novel darüber hinaus?
Genau, also es gab ja auch zuletzt den Almodovar-Film Parallele Mütter, da ist es auch mit Teil der Handlung, aber sozusagen auch nebenbei, was auch bezeichnet irgendwo ist. Es gibt schon einiges, nur ist es jetzt bei der Graphic Novel so, dass explizit zum Beispiel der Rodrigo Terraza, der ist Journalist und der hat das zusammen mit Paco Roca konzipiert und sich dafür entschieden, jetzt nicht einen Zeitungsbericht zu machen, sondern eben eine Graphic Novel. Sonst ist das vielleicht ein polemisches Thema für ein paar Tage und dann wieder vergessen. Oder selbst wenn ein Historiker was schreibt, der erreicht nur ein kleines Publikum. Comic erreicht mehr Leute. Und de facto sind die beiden, also Autor Rodrigo Terraza, den ich eben erwähnte, und der Zeichner, der ist sehr bekannt auch in Spanien, das hilft auch, das gut zu transportieren, das ist Paco Roca, der ist bekannt für seinen Claire-Linie-Stil in der Tradition von Hergé. Das passt auch sehr gut zu diesem Sachthema und sehr zurückhaltend, arbeitet toll mit Farben. Paco Roca und Rodrigo Terraza haben sich entschieden, einen Comic zu machen und sind damit jetzt de facto auch am Touren durch Schulen in Spanien, denn dort stand das einfach nicht auf dem Lehrplan, was da passiert ist damals. Es gibt also großen Nachholbedarf trotzdem noch.
Ja, und speziell dieses Massengrab in Paterna haben wir eben erwähnt. Was genau war da eigentlich passiert und worin liegt auch das Versäumnis, dass bisher nicht genug passiert ist?
Das liegt auch an der Art, wie, also zu einem hat man jahrzehntelang während der Franco-Diktatur eben sozusagen das Siegergedächtnis, das über allem stand. Das heißt, da gab es natürlich Aufarbeitung, aber immer nur für die Rechten vom faschistischen Lager und Denkmäler, Straßennamen und so. Teils ist das immer noch bis heute nicht beseitigt. Das heißt, da gibt es so eine Asymmetrie, die aus der Zeit natürlich noch kommt, die ja ein Unrechtsregime war, aber später in der Diktatur gab es eben auch den besagten Pakt des Schweigens oder Pakt des Vergessens. Und der war erst 2007 ein bisschen aufgebrochen wurden dann durch die vielen, ja, es gab schon in der Gesellschaft Bedürfnisse, da ranzugehen, immer sehr auf eigene Initiative. Und das Gesetz war dann mal ein toller Schritt, wirklich schon lange auch Demokratie, bis das dann passierte unter Zapatero 2007, das berühmte Gesetz zum Gedächtnis, zum Historischen. Das hat aber ganz wenig eigentlich, außer dass es auf dem Papier stand und so ein bisschen einen symbolischen Charakter hatte, wirklich bewirkt, weil die Ausgrabungen oder dergleichen waren nicht mit Mitteln ausgestattet. Und es gab auch in Spanien immer noch das Amnestiegesetz von 77. Also keine Leute wurden für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen. Und es gab keine Wahrheitskommission, dass man wie in Chile etwa Zeuginnen und Zeugen gehört hätte. Deswegen war das jetzt nicht viel, was dabei rauskam.
Und heute ist es ja auch möglicherweise zu spät, um überhaupt noch Täter von damals zu verurteilen.
Ja.
Jetzt haben ja weiterhin die Angehörigen berechtigte Anliegen, eben auch ihre Verschwundenen zu finden, zu identifizieren und ganz normal bestatten zu können. Und wie gehen jetzt Staat und Gesellschaft damit um und wie spiegelt sich das in dem Comic?
Genau, also der Comic erzählt die Geschichte von José Zelda, der ist einer unter diesen, die am Anfang erschossen werden und dann aus dem Grab steigen. Und das ist eben wunderbar, wie auch dem dieser toten Figur, die ein Satz in den Mund gelegt wird, dass er sich sozusagen wie jetzt freut, auch dass jetzt ein Gedenken stattfindet. Das finde ich schon mal auch ein großes Verdienst und an dieser Art von Sachcomic, da will ich immer betonen, es ist schon mit tollen poetischen Darstellungen und das verwebt eben Infos und so dieses jemanden jetzt wirklich wieder zum Leben erwecken, sage ich mal. Das kann man eben zeichnen. Ne? Und außerdem gab es wenig bildliches Dokumentationsmaterial. Also ist es umso wichtiger, dass man das jetzt zeigt und zeichnet. Und die Vorgehensweise war, dass die Tochter von dem Verstorbenen, der da verscharrt war, mithilfe dieses Gesetzes nun selbst einen Antrag stellt und da dann kann man endlich tätig werden. Aber es war mit vielen Hürden verbunden, weil da muss man erst so eine Ein-Personen-Gesellschaft gründen, dann muss man Anträge stellen, dann muss die Gemeinde ihr Go geben und das hängt davon ab, ob es eine Links- oder Rechtsregierung ist. Also es klappt nicht unbedingt und es waren wirklich viele lange Jahre, die Pepika, so heißt sie, darum gekämpft hat. Das ist so die Hauptfigur, die verfolgt wird und der man das so gönnt, dass sie am Ende dann diese Knochen wiederkriegt. Und das Gesetz war, wie gesagt, eher so ein Papiertiger und im Prinzip sogar dann unter der nächsten PP, also Rechtsregierung, wurden da gleich ganz drastisch wieder die Mittel gekürzt. Die brüsteten sich dann tatsächlich 2013 damit, dass sie das auf Null gesetzt haben.
Das ist wirklich krass, wenn man solche Sachen liest und das vor dem Hintergrund der, ja, der Aufklärung, die es ja definitiv geben muss. Vielleicht noch ein Fazit, ist das eben insgesamt eine gelungene Erzählung, eine Aufarbeitung, auch grafisch umgesetzt?
Vernünftig? Ja, finde ich auf jeden Fall. Eben auch aus besagtem Mix, dass also Infos kommen, aber eben verwoben mit der Geschichte. Das sind alles auch reale Persönlichkeiten. Und auch dieses Archäologenteam kann man da beobachten, wie die quasi im Wettlauf mit der Zeit, weil dann Kürzungen irgendwie stattgefunden haben, arbeiten. Manchmal machen sie Pause im Dorfcafé und es kommen andere Leute vorbei. Also man ist richtig in so einen Kosmos dieses Geschehens in diesem kleinen Ort eingebunden. Und das zu visualisieren ist denen sehr, sehr gut gelungen mit dem ganzen Kontext dazu. Und ich muss auch sagen, dass es für uns hier doch auch eine große Bereicherung ist, also zu sehen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass so eine Geschichtsaufarbeitung in einer Gesellschaft passiert, dass es auch Engagement bedarf und auch für uns hier, die wir auch zu Franco-Zeiten doch gerne dort Strandurlaub gemacht haben, vielfach, ne? Also gibt es nochmal anders über europäische Zusammenhänge nachzudenken.
In der Tat, bis 1975 war der Mann an der Regierung.
Ja.
Der Abgrund des Vergessens von Paco Roca und Rodrigo Terraza, neu erschienen bei Reprodukt, 296 Seiten und aus dem Spanischen von André Höchemer übersetzt, kostet 34 Euro. Und das war Comic-Kritikerin und Spanisch-Übersetzerin Lea Hübner. Ich bedanke mich. Die Plattform Reddit nennt sich selbst das Herz des Internets. Hier läuft noch vieles wie früher. Ein merkwürdig altmodisch wirkendes Forum mit einfachen Textblöcken und Bildern. Da gibt es viele Unterforen zu allen möglichen Themen. Star Wars, Politikwissenschaften, Staubsaugervergleiche, für Fans russischer Literatur oder Kochrezepte oder einfach eben nur lustige Bilder. Diese Plattform ging vor 20 Jahren online, ganz genau auf den Tag. Und heute zählt sie 100 Millionen tägliche Nutzer. Aktueller denn je sei sie, also diese Foren, das findet Kompressorautor Luca Rehse-Knauf, denn das sei besonders im KI-Zeitalter als besonders interessant. Und hören wir mal, woran das liegt.
Reddit ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Forum, ein kulturelles Zentrum in den unendlichen Weiten des Internets. Hier entstehen Memes und Trends, die dann auf die großen Plattformen wie Instagram oder TikTok schwappen. Es ist die leicht dubiose Kreativabteilung in den Hinterzimmern des Internets. Auf keiner anderen Plattform steht der Community-Gedanke so sehr im Vordergrund wie auf Reddit. Hier entstehen kollektive Kunstwerke, bei denen Nutzer einzelne Farbpixel zu einem digitalen Gemälde beitragen, in einem großen Livestream-Event.
Die Koordinaten sind 831870. Chat hier einfach Indigo rein. Das ist dieses Burgunderrot oder sowas, glaube ich. Mach das hier rot und weiß, rot und weiß.
Hier wird gemeinsam geschrieben, Creepypastas, kollaborative Gruselgeschichten oder Fanfiction über den eigenen Lieblingscartoon. Etwa eine Liebesgeschichte zwischen SpongeBob und seinem Nachbarn Thaddäus. Und hier schließen sich Internetdetektive zusammen, um unbekannte Songschnipsel aus alten Kassettenaufnahmen zu identifizieren.
This is the most mysterious song on the internet.
Nachdem Reddit 2005 das Licht der Online-Welt erblickte, kam es zunächst nach seinem großen, bösen Bruder 4chan. Das Forum, das wie kein zweiter Ort zeigt, wie Kreativität und Grenzüberschreitung zusammenhängen. Auch auf Reddit herrschte Anarchie. Buchstäblich alles Mögliche konnte gepostet werden, inklusive menschenfeindlicher und illegaler Inhalte. Und auch danach kämpfte die Plattform immer wieder mit ihren dunklen Ecken und Zensurproblemen.
Reddit has come under fire for allowing users to post illicit photos stolen and leaked onto underground message boards.
Reddit has been prominent in the recent hacking scandal.
Doch mit der Zeit entwickelte Reddit ein eigenes Moderationssystem. Die Plattform gibt Grundrichtlinien vor, die Unterforen können auf ihrer Basis zusätzliche Verhaltensregeln einführen. Damit bietet Reddit ein Gegenmodell zu der zentristischen Organisation der ganz großen Plattformen. Die Gruppen verwalten sich quasi teilautonom selbst. So können sie etwa auf unpopuläre Entscheidungen der Reddit-Chefetage mit einer Art Streik reagieren. Sie stellen ihre Foren auf privat und kosten die Firma so mögliche Werbeeinnahmen.
Several moderators shut down subreddits in protest for 24 hours.
Major subreddits are participating in the blackout.
Subreddits announced shutdowns exponentially.
20 Jahre nach seiner Gründung ist Reddit aktueller denn je. Es ist das wohl größte Archiv menschlicher Online-Kommunikation und dadurch besonders interessant für die Entwicklung von KI-Technologien. Aktuell läuft eine Klage gegen das KI-Unternehmen Anthropic, das insbesondere Reddit-Diskussionen zum Trainieren ihres Sprachmodells Claude verwenden soll.
Die Menschlichkeit von Reddit ist einzigartig wertvoll in einer Welt, die von KI flach gemacht wird,
sagt Reddits Rechtschef Ben Lee dem Tech-Magazin The Verge.
Mehr denn je suchen Menschen nach authentischen, menschlichen Gesprächen. Reddit beherbergt nahezu 20 Jahre reichhaltiger menschlicher Diskussionen zu nahezu jedem erdenklichen Thema. Diese Gespräche finden online nirgendwo sonst statt. Und sie sind zentral für das Training von Sprachmodellen wie Claude.
Gleichzeitig trägt Reddit selbst zu der KI-Verflachung bei, durch Datendeals mit Google und OpenAI. Reddit testet außerdem einen eigenen KI-Chatbot, Reddit Answers. Hier sollen passgenaue Antworten ohne Umwege geliefert werden. Doch gerade das selbstständige Navigieren durch den Forenwald samt Verirrungen, durch die man auf Themen stößt, von denen man gar nicht wusste, dass sie einen interessieren, machte Reddit erst so spannend. Und so steht die Plattform an ihrem 20. Geburtstag an einem Scheideweg. Verspielt es das Hyperspezifische, eben das Menschliche, gegen das Allgemeine der KI? Geht es weitere Schritte in Richtung Megaplattform oder bleibt es eine demokratische Bastion in einer von Großkonzernen beherrschten digitalen Welt? Quasi das letzte echte Internet.
Luca Rieseknauf zu 20 Jahren Reddit.